Es ist eine Situation, die in der heutigen Zeit immer mehr vorkommt. Man geht ins Spital, man hat gesundheitliche Beschwerden oder allenfalls hat man eine Unsicherheit bezüglich der Diagnose. Und dann kommt man im Spital an und das Erste, was man bekommt, ist so viel Formular, dass man gar nicht versteht, was man jetzt da so unterschreibt. Und irgendwo steht dann noch Datenschutzerklärung oder datenschutzrechtliche Einwilligung, irgendetwas in dieser Art. Und als Patientin oder Patient, wo gerade etwas völlig anderes im Kopf hat, habe ich dann gar nicht Kapazität, zum überlegen, was unterschreibe ich da überhaupt und was geht's da. Und mit dem heutigen Podcast wollen wir da eine kleine Abhilfe schaffen.
Genau, das ist eine Situation, die wir alle kennen. Wir wollen jetzt das ein bisschen fachlich anschauen. Ich begrüsse euch zum dritten Podcast von der Datenschutzbeauftragten. Willkommen. Wir reden heute mit dem Sushen Pandya. Er ist Jurist im Team von der Datenschutzbeauftragten und er beschäftigt sich vor allem mit dem Thema Daten im Gesundheitsbereich. Also was läuft dort ab? Das sind sehr heikle Daten, wie wir da ja schon ein bisschen gehört haben. Ja, Sushen, was hat Datenschutz mit dem Spital zu tun? Wie kommt das zusammen?
Ja, es ist eine sehr spannende Frage, weil es eben nicht etwas ist, was einem gerade vielleicht von Anfang an, wenn man an das Spital denkt, könnte die Verbindung bringen, dass das mit Datenschutz etwas zu tun hat. Aber einerseits ist es natürlich so, dass das Spital muss Daten oder Informationen, Angaben von Patientinnen und Patienten können bearbeiten, um überhaupt eine Behandlung anzufangen und dann auch weiterzuführen. Es geht auch um konkrete Sachen wie Medikamentendosierung, medizinische Berichte oder Befund. Und das sind alles Datenbearbeitungsvorgänge, wo schlussendlich in einer Patientendokumentation festgehalten werden. Das heisst, die Daten von der Patientinnen und Patienten sind in dieser Dokumentation enthalten. Und dann kommt noch datenschutzrechtlich hinzu, dass das Personal im Spital einer beruflichen Schweigepflicht untersteht. Die ist auch strafrechtlich abgesichert. Und entsprechend kann man sagen, dass es handelt sich um sehr wichtige Daten, Daten, die einen tiefen Einblick geben in die Gesundheit von Patientinnen und Patienten und auch allenfalls die Intimsphäre. Und entsprechend stehen die Daten im Zusammenhang mit der beruflichen Schweigepflicht unter einem sehr hohen Schutz.
Das ist ja beruhigend zu hören als Patientin in dem Sinn. Also man hat einerseits die Verpflichtung natürlich eben, dass man muss dokumentieren. Also ich könnte jetzt im Spital in dem Fall nicht sagen, ich will nicht, dass die Diagnose aufschreiben. Das wäre in dem Fall nicht möglich, oder?
Genau. Es geht natürlich auch darum, dass man muss, wenn man die Patientendokumentation vielleicht mal sich vorstellt, dass es ein Arbeitsinstrument ist, wo mehrere Personen im Spital müssen für eine Behandlung anschauen, eben ein Anästhesist und dann eine Chirurgin. Die müssen ja irgendwie das können nachvollziehen und ohne das könnten sie wahrscheinlich fast gar nicht schaffen, ausser sie würden Patientinnen und Patienten jedes Mal von vorne befragen und dann würden vielleicht Sachen auch verloren gehen. Darum, es ist schon ein bisschen ein Sorgfaltsinstrument.
Wie das bei allen öffentlichen Organen ja auch ist, dass sie verpflichtet sind, ihr Handeln irgendwie festzuhalten, dass man das eben auch kann nachvollziehen und jetzt hier natürlich in diesem konkreten Fall mit der Sensibilität, die das für eine Patientin oder einen Patienten kann haben. Aber was gibt es denn so aus datenschutzrechtlicher Sicht zu beachten jetzt beim Spital oder durch das Spital?
Auch da, es ist ein relativ unterschiedlicher bzw. vielfältiger Bereich. Wir haben einerseits private Arztpraxen, wir haben auch Privatkliniken und wir haben öffentlich-rechtliche Spitäler. Konkret ist es so, dass wir in der Schweiz unterscheiden zwischen dem Datenschutzgesetz vom Bund, also das DSG. Das ist anwendbar auf Bundesorgan und privatrechtliche Unternehmen und Privatpersonen. Da ist wie zuvor hervorheben, dass Arztpraxen und Privatkliniken grundsätzlich unter das DSG fallen, bei der Bearbeitung von Personendaten. Die Aufsicht ist in diesen Fällen untersteht dem eidgenössischen Öffentlichkeits- und Datenschutzbeauftragten, im EDOP. Und dann die öffentlich-rechtlichen Spitäler, die unterstehen dem kantonalen Datenschutzgesetz, das ist hier im Kanton Zürich IDG. Und dort gibt es dann aber wieder einen Unterfall, nämlich dass zum Beispiel Privatkliniken können ebenfalls neben den öffentlich-rechtlichen Spitälern Leistungsaufträge von der Gesundheitsdirektion vom Kanton bekommen. Ein Leistungsauftrag muss man sich wie vorstellen, das ist ein Auftrag von der Gesundheitsdirektion an die Spitäler, um die medizinische Grundversorgung sicherzustellen. Es hängt auch mit der Behandlungspflicht zusammen. Also die Einwohnerinnen und Einwohner im Kanton Zürich, die haben einen Anspruch bei den Spitälern, die einen Leistungsauftrag haben, zum behandelt werden. Und solche Aufträge können eben auch Privatkliniken erhalten. Konsequenz davon ist, dass Privatkliniken in den Fällen, wo sie einen Leistungsauftrag haben, wie öffentlich-rechtliche Spitäler im IDG unterstehen bei der Bearbeitung von Patientendaten.
Gut, das in Bezug auf das anwendbare Recht, also welches Gesetz ist anwendbar und wie ist es mit den Leistungsaufträgen. Natürlich gelten ja auch im Spital die ganz normalen Datenschutzgrundsätze, wie eben das Spital hat die Grundlage, dass es die Daten überhaupt bearbeitet, dass die eben auch festgehalten müssen werden, wie wir ganz am Anfang gehört haben. Dann tut das Spital ja auch nur die Daten bearbeiten, die es wirklich braucht für seine Aufgabenerfüllung. Also nicht viel mehr, sondern so nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz beschränkt auf das, was sie wirklich brauchen. Dann haben wir natürlich Zweckbindung als Grundsatz. Also die Angaben über Patientinnen und Patienten im Spital dürfen auch nur im Zweck von dieser Behandlung überhaupt verwendet werden und nicht zu anderen Zwecken. Alle die Datenschutzthemen sind natürlich hier auch drin. Also die datenschutzrechtlichen Vorgaben, aber auch technisch. Also auch die Frage, wie sind die Informationen im Patientendokumentationssystem zum Beispiel technisch auch gesichert vor Zugriffen und so weiter. Was in dem Zusammenhang ja auch noch diskutiert wird, ist, man könnte ja einwilligen in eine Datenbearbeitung oder in eine eben Datenbearbeitung, die nicht die Grundsätze, die ich gerade kurz erwähnt habe, einhaltet.
Ja, angesprochen ist da natürlich der Punkt von einer Einwilligung, dass in der Regel viele Spitäler mittlerweile Formular der Patientinnen und Patienten zur Verfügung gestellt, wo sie wie sagen, sie willigen in diese Datenbearbeitungen überein und dann hat man Bullet-Point-Listen oder Nummerierung, wo dann all die Datenbearbeitungen drin sind. Da muss man vielleicht einfach wirklich die spezifische Situation von den Spitälern im öffentlich-rechtlichen Bereich anschauen, also dort, wo eben das IDG gilt, also das Kantonale Datenschutzgesetz, weil dort ist es eben so, im Zusammenhang mit dem Leistungsauftrag, wo sich eben die Spitäler dann verpflichtet, Patientinnen und Patienten zu behandeln und aufzunehmen, dass dort eben keine Einwilligung erforderlich ist, sondern dass die Spitäler von Gesetzes wegen sich als IDG halten müssen und grundrechtskonform Daten bearbeiten und, wie schon von dir angesprochen wurde, ist, nur zu dem Zweck bearbeiten, wo eben wirklich für die Behandlung und Betreuung der Patientinnen und Patienten notwendig ist. Und wenn man sich an den gesetzlichen Auftrag hält, dann in dem Sinn ist eine Einwilligung nicht das passende Instrument und auch nicht zulässig, weil Patientinnen und Patienten ist ein Stück weit darauf angewiesen, dass sie einen Ort hat, wo sie kann, die Grundversorgung für ihre medizinischen Bedürfnisse erfüllen. Und das sind die Spitäler mit dem Leistungsauftrag. Das bedeutet konkret, dass ein Spital, wo Patientinnen und Patienten im Rahmen von dem Leistungsauftrag behandelt, muss datenschutzkonform Daten bearbeiten. Und man kann nicht mit einer Einwilligung beispielsweise sagen, sie stimmen überein, dass wir ihre Daten mit weniger strengen Schutzmaßstab schützen oder dass wir es an die und die Spitäler oder an den und den ausländischen Staat weiterschicken für irgendeinen Zweck. Dem muss sich die Patientin oder der Patient nicht ausliefern, weil jedes öffentlich-rechtliche Spital im Kanton Zürich muss Bedingungen vom IDG einhalten und ist an den gesetzlichen Auftrag gebunden. Und das kann man nicht mit einer Einwilligung abschwächen oder erweitern.
Da sind wir im grundrechtlichen Bereich natürlich, oder? Ein öffentliches Organ, das Spital mit dem Leistungsauftrag ja zu so einem öffentlichen Organ eben wird, ist immer verpflichtet, die Grundrechte einzuhalten. Ob jetzt das die betroffene Person, hier im konkreten Fall Patientin oder Patient, will oder nicht, das ist eine Grundlage, wo so vorgesehen ist, dass man das grundrechtlich muss einhalten. Wenn wir das vergleichen zu Arztpraxen, also in der Stadt zum Beispiel, einzelne Ärztinnen, die in der Praxis arbeiten, wenn jetzt die würde ich gestützt auf eine Einwilligung wollen, einen weniger starken Schutz zum Beispiel vorgesehen für die Informationen, die in Patientendokumentation sind, zum Beispiel in der Cloud, die nicht gut geschützt wäre, wenn wir das Beispiel nehmen. Dann ist das ja aus dem Grund eben auch nicht, also ist es dort möglich im Gegensatz zum Spital, weil Patientin, Patient kann ja eine andere Ärztin oder einen anderen Arzt nachher auswählen und sagen, die haben vielleicht andere technische Lösungen als die und das tun ich jetzt eher vorziehen. Und genau das ist im öffentlichen Bereich eben nicht vorgesehen, dass Patientinnen und Patienten sich überhaupt die Gedanken müssen machen und sich überlegen, in welchem Spital gehe ich nach Anforderungen, sondern sich eben darauf verlassen können und wissen, die öffentlichen Spitäler, wo ich eine Behandlung bekomme, die halten die Grundrechte einfach immer ein. Oder das ist so die Basis, die für Patientinnen und Patienten natürlich wichtig ist.
Genau, und in dem Zusammenhang muss ich vielleicht auch sagen, man hat einen Anspruch auf die Behandlung bei diesen Spitälern. Das bedeutet nur, also wenn man jetzt keine Einwilligung gibt auf irgendein Formular, heisst das nicht, dass man nicht die gleich gute Behandlung erfahren darf. Weil die Spitäler sind eben genau wegen dieser Grundversorgungspflicht, die sie erfüllen müssen, daran gehalten, um jede Patientin, jeder Patient, der zu ihnen kommt, genau gleich mit, egal, was sie alles für Tools da im Hintergrund haben, müssen sie genau die gleich gute Behandlung und genau die gleichen Grundsätze bei der Datenbearbeitung anwenden, egal, ob ich jetzt da eine Einwilligung in dem Formular gebe oder nicht.
Genau, beziehungsweise anders formuliert, die Behandlung kann nicht abhängig gemacht werden von einer Einwilligung, weil wenn jetzt die angenommene Patientin würde die Formulare eben nicht wollen unterschreiben und sagen, ich bin nicht einverstanden, dass meine Informationen in einer nicht ausreichend geschützten Cloud zum Beispiel gespeichert werden, dann kommt ja das Spital in einen Konflikt. Es hat einen Leistungsauftrag, den es erfüllen muss und gleichzeitig kann es den aber nicht erfüllen, wenn Patient oder Patientin nicht einwillig. Also der Konflikt, der löst das eben auf, dass es nicht von der Einwilligung darf abhängig gemacht werden, so eine Behandlung. Das ist ein anderer Grundsatz bei der Forschung. Da gibt es ein Privileg, dass man das machen darf. Da ist Datenbearbeitung einfacher möglich zu Forschungszwecken, weil man das eben genau unterstützt, weil man das können fördern. Und in Bezug jetzt auf die Humanforschung, da bist du ja auch ein bisschen vertieft, hast du mit dem auseinandergesetzt. Was kannst du zu dem noch weiter ausführen? Wie ist es mit der Forschung?
Ja, also im Bereich von der Humanforschung ist es so, dass die dass es ja dort vor allem darum geht, dass wenn als Patientin oder Patient, dass meine Daten dann an Dritte in der Regel gehen, also an Forschungseinrichtungen. Klar gibt es grosse Spitäler, wie ein Universitätsspital, wo die Forschungseinrichtungen selber hat, aber in der Regel eben gibt es dann da auch Forschungseinrichtungen vom Bund, wo die Daten dann weitergereicht werden. Und dort ist es so, dass durchaus mit der Einwilligung geschaffen werden muss, weil die ist nämlich auch gesetzlich vorgesehen, die Einwilligung. Nämlich, das heisst, dass wenn man Patientendaten will für ein Forschungsunterfangen weiter bearbeiten, entsprechend eben durch Dritte, dann muss vorab die Einwilligung von der Patientin oder dem Patient eingeholt werden. Und dort ist mehr im Humanforschungsbereich geht, ist sozusagen nicht die Einwilligung-Problematik, sage ich jetzt mal so, sondern vielmehr ist die Einwilligung gültig. Das bedeutet vor allem, also im Fachterminus bedeutet das informed consent. Das heisst, dass Patientin oder Patient genügend aufgeklärt worden ist, um was für Datenbearbeitung es in diesem Forschungsprojekt genau geht, damit der für sich selber oder sie für sich selber das Risiko kann einschätzen. Ich möchte beispielsweise nicht, dass jetzt irgendeine internationale, krasse KI-Lösung kommt, um meine Daten bearbeiten, sondern lieber wirklich nur, dass das im Labor von Laborantinnen und Laboranten bearbeitet wird mit herkömmlichen Applikationen. Also es ist dann einfach eben so wie die Frage, ich muss als Patient und Patient können abschätzen, wie werden meine Daten für das Forschungsunterfangen bearbeitet. Und wenn ich genügend Informationen habe und die Informationen auch richtig sind, dann kann ich in das einwilligen und dann ist meine Einwilligung auch gültig. Und vielleicht muss man auch noch allgemein zusammen mit der Forschung sagen, es ist natürlich auch so, dass die Spitäler selber regelmäßig mit den Daten von Patientinnen und Patienten forschen, vor allem im Zusammenhang damit, dass sie eben ihre Behandlungsqualität wollen, natürlich kontinuierlich verbessern, mit der Zeit gehen. Und das ist natürlich auch erlaubt, weil das gehört ein Stück weit auch zu dieser Grundversorgungsaufgabe, dass natürlich die Grundversorgung, die ist nicht statisch, die ist mit Innovationen verbunden und dort muss man einen gewissen Freiraum haben als Spital, um mit den Daten von Patientinnen und Patienten forschen, natürlich immer gebunden als IDG, das bedeutet grundrechtskonform, um die Behandlungsmöglichkeiten zu verbessern und die Behandlungserfahrung für Patientinnen und Patienten auch ein Stück weit zu verbessern.
Wir haben da in dem Sinn mit der Forschung eigentlich einen anderen Zweck, also abgesehen vom Behandlungszweck, wo ursprünglich die Daten dafür ja erhoben sind worden, haben wir mit der Forschung einen neuen Zweck und eben da können Patientinnen und Patienten einwilligen, je nach Ausgestaltung von dieser Forschung oder eben das Spital selber hat eine Grundlage dafür, dass es eben auch forschen darf. Also es gibt da manchmal schon interessante Abgrenzungsfragen natürlich. In welchem Bereich bewegen wir uns jetzt gerade? Ist es eine Forschung eben, wo es noch zusätzliche Einwilligung braucht? Bei der Humanforschung ist es im Gesetz ja so vorgesehen. Jetzt haben wir ganz am Anfang die Situation gehört, eine Patientin oder Patient tritt in ein Spital ein. Die Person ist wahrscheinlich zugewiesen worden von einer anderen Ärztin oder einem anderen Arzt oder von einem anderen Spital, wird allenfalls nachher an eine weitere medizinische Institution weitergehen für eine Behandlung. Da gibt es sicher auch viel Datenaustausch, der stattfindet.
Absolut. Und da gibt es auch eine gesetzliche Grundlage dafür, dass das ermöglicht wird. Also muss ich das so vorstellen, oder? Auch nach einem Austritt vom Spital kann es sein, dass man in eine Reha-Klinik muss oder dass man eine weitere Behandlung beim Hausarzt muss anstrengen. Und dort ist es so, dass man im Sinn von der Behandlungskontinuität, also dass sozusagen die Behandlung fließend und eben gesundheitlich effizient erfolgt, dass man dort den Datenaustausch grundsätzlich als zulässig erachtet. Also es wird vermutet, dass die betroffene Patientin oder Patient dem zustimmt, dass ihre Daten an die nachbehandelnden Ärztinnen und Ärzte und übrige Institutionen gibt. Jetzt ist es einfach so, dass in spezifischen Fällen, wo eine Patientin oder Patient das effektiv nicht wünscht, kann sie selber aktiv auf das Spital zugehen und sagen, ich will nicht, dass ihr meine Daten zum Beispiel in eine Reha-Klinik weitergebt oder nicht in die Reha-Klinik etc., weil ich noch etwas anderes in der Abklärung habe, dann ist das zulässig. Aber das Spital, auch im Sinne davon, dass sie natürlich arbeiten können und zum Teil halt relativ rasch dann Angaben von der Patientin und Patienten auch den Versicherungen weitergeben und den Ärztinnen und Ärzten, die dann dort angehängt sind, dort ist es dann wirklich so, dass man wie sagt, das Spital darf grundsätzlich die Daten, wenn sie nicht explizit einen Widerspruch vom Patienten oder von der Patientin bekommen haben, dürfen sie die weiterschicken.
Gehen wir nochmal zurück ins Spital. Die Patientendokumentation ist eine wichtige Grundlage für das Arbeiten, dass dort alles eben abgelegt ist und nachvollziehbar dargelegt ist und so weiter. Da stellen sich ja auch, wie wir unsere Beratungstätigkeit häufig sehen, Fragen, wer hat überhaupt Zugriff auf die Patientendokumentationen? Da ist es natürlich wichtig, dass im Rahmen vom Verhältnismäßigkeitsprinzip, das ich schon erwähnt habe, dass so ausgestaltet ist, dass nur die Personen, Ärztin, Arzt oder je nachdem jemand aus der Gastronomie, zum Beispiel in einem Spital oder so, genau die Zugriffe auf die Informationen nur überkommt und auch technisch kann machen in dem Sinn, wo er wirklich braucht für seine Tätigkeit. Also, dass man da nicht einfach alle Diagnosen anschauen kann, sondern halt nur eine bestimmte Allergie zum Beispiel erfährt, jetzt in der Gastronomie, wenn wir das Beispiel nehmen. Aber eben auch die verschiedenen Rollen, die es im Spital gibt, dass man das gut aufteilt.
Ja, und in dem Zusammenhang, dass eben Personen innerhalb vom Spital für ihre Arbeit müssen Zugriff haben auf die Patientendokumentation, ist ein wichtiges Instrument auch, dass die Zugriff von den einzelnen Mitarbeitenden protokolliert werden. Da geht es vor allem darum, dass auch Patientinnen und Patienten nachvollziehen und rekonstruieren können, wer da konkret auf die Daten, also auf die eigenen Daten zugegriffen hat. Und das sollten natürlich Leute sein, die direkt in die Behandlung irgendwie involviert sind. Also es gibt da natürlich so die Anekdoten von Fällen, wo beispielsweise eine Ex-Partnerin behandelt wird in einem Spital und dann der Ex-Partner ist dann ein leitender Arzt in einer anderen Abteilung und wenn er jetzt da einfach darauf Zugriff nehmen auf ihre Daten, um da irgendwie für seine privaten Bedürfnisse auszulesen, ist das natürlich nicht zulässig und das muss man ein Stück weit auch als Spital kontrollieren können. Darum gibt es eben die Zugriffsprotokolle, wo dann chronologisch auch darstellen, wenn wer zugegriffen hat und eben das sollte mit dem übereinstimmen, wer für die Behandlung zuständig ist. Man redet in dem Zusammenhang auch von dem sogenannten Need-to-Know-Prinzip. Dabei geht es ja wirklich darum, dass die behandelnden Fachkräfte auf die Patientendokumentation zugreifen. Das ist eben das, was ich schon angesprochen habe, dass die Patientendokumentation vor allem auch ein Arbeitsinstrument ist und entsprechend sollten die Leute, die für die Erfüllung von ihrer Aufgabe im Spital darauf angewiesen sind, die Patientendokumentation können einsehen und die Daten dort dann weiter bearbeiten.
Es kann mal eine Situation geben, dass ein Patient zum Beispiel, wenn er eben so eine Dokumentation von sich anschaut, sieht, oh, da ist irgendwie eine Diagnose drin, da bin ich also nicht einverstanden, das erlebe ich gar nicht so, das hat irgendwie, das ist ein Fehler, das ist falsch festgehalten. Was kann so ein Patient machen?
Das Grundbedürfnis von Patientinnen und Patienten, die mit einer Patientendokumentation nicht einverstanden sind, ist natürlich, dass man die Sachen, die einem nicht passen oder die man als falsch erachtet, löscht. Man kann sich das vielleicht auch ein bisschen mehr am Beispiel von psychiatrischen Spitälern vorstellen, also ein Spital, wo konkret auch Behandlungen von psychischen Erkrankungen machen. Dort stehen zum Teil auch nicht nur rein gesundheitliche, sondern halt schon auch ein bisschen Beurteilung über die Persönlichkeit von einer Patientin und Patientin. Und das kann gut sein, dass man sich dann nicht unbedingt dort drin sieht oder sogar findet, dass es rufschädigend könnte sein, oder? Also wenn zum Beispiel drin steht, es ist da eine medizinisch diagnostizierbare Alkoholsuchterkrankung drin, dann ist das so etwas, wenn man das liest, das möchte man natürlich nicht, dass so etwas irgendwo über einem drin steht und dann hat man das Bedürfnis natürlich, dass man kann sagen, bitte löscht das löschen oder ich kann dagegen vorgehen und euch zu dem Löschen zwingen. Da ist es jetzt aber so, dass man vor Augen muss behalten, dass die Fachkräfte, also Ärztinnen und Ärzte, die im Spital arbeiten, die haben eine gewisse Ausbildung gemacht, eine medizinische Ausbildung. Sie haben auch einen Kodex, wo unter anderem eben auch ethische Grundsätze dahinter liegen. Und wenn man jetzt das alles unter dem Stichwort, sage ich jetzt, wissenschaftlicher Standard, wo bei einer medizinischen Behandlung gilt, unterstellt, dann ist es wie sozusagen eine Meinung oder eine Einschätzung von einer Ärztin oder einem Arzt, die hat natürlich mehr Gewicht, als jetzt, wenn einfach nur irgendjemand würde sagen, ja, du hast eine Alkoholerkrankung oder du bist Alkoholiker, oder? Und dort ist es wie so, dass eine gewisse wissenschaftliche Aussagefähigkeit hat. Die Ärztinnen und Ärzte, die tun natürlich so eine Erkrankung oder eine Diagnose mit wissenschaftlichen Methoden eruieren. Und das hat natürlich dann eine gewisse Aussagekraft, oder? Und darum kann ich als Patientin und Patient nicht einfach sagen, ah, oh, das passt mir nicht, das müssen wir löschen. Sondern, wenn ich nicht einverstanden bin, gibt mir das Gesetz einfach das Recht, dass ich einen Vermerk in der Patientendokumentation anbringen kann. Das kann man sich wirklich so als eine Ergänzung in der Patientendokumentation vorstellen, wo dann steht, ich bin nicht einverstanden, ich sehe das so und so, wegen den und den Gründen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man eine Zweitmeinung einholt oder hat, wo dann eben zu einem anderen Schluss kommt. Und die Zweitmeinung, die kann man in die Patientendokumentation mit einem Vermerk ablegen. Aber es kann bei der Patientendokumentation nicht zu einer Löschung von Patientendaten kommen. Und auch da wieder, es dient eben ein Stück weit auch wieder im Schutz von der Patientin und Patient, dass man eben eine gewisse Nachvollziehbarkeit hat. Also wenn eine Ärztin oder ein Arzt mal etwas gesagt hat, ich habe das herausgefunden bei Ihnen, dann muss ich auch die Gewissheit haben, dass das wirklich so ist und dass das genug sicher ist, dass es in die Patientendokumentation reinkommt. Darum ist eben der Weg von der Löschung da gesetzlich nicht vorgesehen, sondern vom Vermerk, wo die Information, wo ich nicht damit einverstanden bin, weiterhin drinnen bleibt, aber ich kann mich dazu auch ablehnend äußern.
Ja, unsere Patientendokumentationen werden ja sehr lang aufbewahrt, bevor sie allenfalls archiviert werden.
Ja, grundsätzlich ist die Aufbewahrungsdauer in der Regel 10 Jahre seit der letzten Behandlung. Und dann gibt es natürlich Ausnahmen eben im Zusammenhang mit Forschungsvorhaben zum Beispiel, wo die Patientendaten länger verfügbar sein für das Spital, wo es dann also auch mit Einwilligung beispielsweise kann 30 oder 50 Jahre verlängert werden, so eine Aufbewahrungszeit. Dort ist dann wie zu beachten, dass dann Spitäler zwar nach der Aufbewahrungszeit Pflicht haben, sozusagen die Patientendokumentationen im Archiv, also im zuständigen Archiv, zu übermitteln. Aber natürlich in dieser Zeit, bis das archiviert wurde, ist weiterhin Verantwortung für die Patientendokumentation haben. Also man muss das vielleicht auch so sehen, Patientendokumentationen, das steht im Gesetz ganz klar, das ist Eigentum vom Spital, es ist also nicht Eigentum von der Patientin und Patient, das ist vielleicht auch so etwas, wo so ein bisschen gegen das Bauchgefühl geht. Und solange die Patientendokumentationen beim Spital sind, hat das auch die Verantwortung. Also auch wenn jetzt die anstatt 10 Jahre, vielleicht 12 Jahre, weil es zu Verzögerung ist, aufbewahrt worden sind. Das Spital bleibt weiterhin für die Verwaltung von dieser Patientendokumentation verantwortlich. Und ja, dann ist es so eben, dann muss man die Patientendokumentationen im zuständigen Archiv anbieten. Das Archiv macht dann in der Regel vor allem einfach Stichproben und tut dann einen gewissen Datensatz, also eine gewisse Patientendokumentation rausnehmen. Sie nehmen aber in der Regel nicht alle Patientendokumentationen zu sich und geben dann das, was sie nicht rausnehmen, den Spitäler wieder zurück. Und dann müssen Spitäler die Patientendokumentationen vernichten. Jetzt ist es vielleicht so, das ist auch etwas, wo ein bisschen scheint, dass sobald die Patientendokumentationen beim Archiv sind, dann ist es so, dass das Archiv eine eigene Aufgabe hat, nämlich, dass sie ein bisschen die Überlieferungsfähigkeit von der Verwaltung und eben auch von den öffentlichen Organen sicherstellen können. Und das bedeutet, dass sie die Daten nach einer gewissen Zeit zur Verfügung stellen, der Öffentlichkeit, damit eben dann auch wissenschaftlich damit gearbeitet werden kann, damit man auch ein Stück weit Rechenschaft von den Spitälern kann abholen. Das passiert aber konkret bei Patientendokumentationen erst nach 120 Jahren. Also sozusagen muss ich das wie vorstellen, ich habe grundsätzlich als Spitalpflicht 10 Jahre, dass die Patientendokumentation ab der letzten Behandlung aufzubewahren, dann biete ich das im Archiv an, das Archiv nimmt das zu sich und dann bleibt das nochmal 120 Jahre beim Archiv, ohne dass jemand Einblick reinnehmen kann. Aber nach 120 Jahren werden dann die Patientendokumentationen veröffentlicht und das führt natürlich durchaus dazu, dass man beispielsweise von gewissen Vorfahren von einem könnte in dieser Sammlung vom Archiv die Patientendokumentation einsehen.
Das ist aber doch 120 Jahre, ist eine relativ lange Frist. Als man die gesetzt hat, hat man sich überlegt, dass die Person in diesem Zeitpunkt vom Ablauf von diesen 120 Jahren höchstwahrscheinlich nicht mehr lebt. Entsprechend ist sie nicht mehr da und eure Persönlichkeitsrechte nicht mehr in einem gleichen Ausmaß tangiert. Wenn wir so aktuell schauen, was Spitäler beschäftigt, sind es ja vor allem Cloud-Lösungen. Also, dass man natürlich auch so arbeiten kann im Spital, dass man Cloud einsetzen kann, sei das bei Patientendokumentationen oder bei sonstigen Abläufen, die es im Spital gibt. Da haben wir natürlich, wie überall, alle Datenschutzthemen, die reinkommen. Gerade wenn ein Dienstleister im Hintergrund ist, haben wir das ganze Auslagerungsthema, wo ein Spital sich eben muss überlegen muss, wie wird das genau ausgelagert? Wir haben das Berufsgeheimnis schon erwähnt, ein wichtiges Geheimnis, das da natürlich eine Rolle spielt, wie man das dann eben auslagern kann. Falls. Die Frage, die sich vor allem stellt, ist, kann der Dienstleister dort überhaupt Zugriff nehmen? Also kann der Einsicht nehmen in diese Informationen? Das ist sicher eine Herausforderung, die sich ein Spital aktuell damit muss beschäftigen. Wie kann man das konkret ausgestalten? Oder wie tut man es alternativ lösen, eben mit weiteren Überlegungen?
Ja, und in dem Zusammenhang sind natürlich auch KI-Applikationen zu erwähnen. Das sind ja auch in der Regel Applikationen, die jetzt das Spital nicht unbedingt selber entwickelt und dann nutzt, sondern in der Regel von Dritten, also beispielsweise von einem privaten Unternehmen bezieht. Und dort, oder es entsteht so ein bisschen wie der Eindruck, ja, wenn ich genug lange Verträge mit genug langen Absicherungen mache als Spital, dann bin ich auf der sicheren Seite. Aber man muss wirklich nochmal hervorheben, dass all die Grundsätze, die wir jetzt gesagt haben, also eben, dass Verhältnismäßigkeit zu berücksichtigen ist und im Zusammenhang mit der KI auch sehr relevant, dass Daten nur so dürfen bearbeitet werden, wie das Behandlung und dementsprechend auch die Erfüllung von dem Leistungsauftrag zu dieser Grundversorgung erfordert und dass der Zweck der gleiche Zweck ist wie bei der Erhebung. Das sind alles die Grundsätze, die auch bei Applikationen von Dritten im Spital beachtet werden müssen. Und das bringt natürlich viele Herausforderungen mit sich, gerade eben, wenn man jetzt noch die berufliche Schweigepflicht anschaut. dann kommt es wirklich darauf an, kann ein spezifisches Unternehmen, ist das wirklich geeignet, um ein Berufsgeheimnisträger zu sein, oder eben gibt es da Problematiken aufgrund von ausländischer Gesetzgebung etc., wo das Unternehmen ausschliessen. Und man muss dort vielleicht auch so ein bisschen sehen, dass egal zu welchen Schlüssen man kommt oder egal was für ein Auslagerungs- bzw. Vertragspartner man jetzt da hat, Spital bleibt immer für jede Datenbearbeitung verantwortlich. Und das ist etwas, das kann man vielleicht bei Vorgängen oder Abläufen von Spital alles selber macht. Eben wenn man jetzt, wenn ein Mitarbeitende konkrete Patientendokumentation, wo vielleicht noch lokal läuft, im Spital Sachen selber eingibt, dann ist das relativ klar. Aber es muss eben auch zum Beispiel dort klar sein, wo ein Spital eine KI-Lösung von einem Dritten, von einem Unternehmen beizieht und die KI dann trainiert wird mit Daten aus dem Spital. Das ist etwas, wo nicht deckt ist von der Grundlage, vor allem nicht, wenn man nicht abschätzen kann, wie das Training genau aussieht. Also das bedeutet, dass das Spital selber wirklich müsste nachvollziehen können, was die KI kann, mit welchen Daten sie trainiert wird, werden sozusagen Patientendaten von uns, ohne dass man irgendwelche Massnahmen wie Anonymisierung etc. vornimmt, kann man da wirklich dann noch den Patientenbezug herstellen. Das sind alles Fragen, die dann eben nicht das Unternehmen muss verantworten muss, gegenüber den Patientinnen und Patienten, sondern das muss das Spital selber verantworten. Und die vertragliche Absicherung, das ist vielmehr etwas, wo einfach das Risiko zwischen dem Spital und dem Vertragspartner betrifft, aber nicht sozusagen, wer die Pflicht hat gegenüber den Patientinnen und Patienten, dass die Datenbearbeitung datenschutzkonform erfolgt. Und es ist natürlich ein bisschen ein Spannungsfeld, weil es geht natürlich bei der Behandlung im Rahmen von eben, also Gesundheit und psychischer Gesundheit, körperlicher Gesundheit etc. Da geht es natürlich um etwas sehr Wichtiges und natürlich spielt es auch eine Rolle, dass man möglichst eine fortschrittliche und zeitgemäße Behandlung ermöglicht. Aber ein Punkt von dem ganzen Gefüge ist eben auch, dass die Behandlung muss datenschutzkonform ablaufen. Also halt eben Patientendokumentation, auch wenn sie jetzt in der Cloud ist oder auch wenn sie jetzt durch das KI-System mit einem Algorithmus geschrieben wird, anhand von dem, was im Gespräch gesagt wurde ist zwischen der Ärztin und dem Patienten, das muss weiterhin die Vorgaben vom IDG, von dem öffentlichen Gesetz, also von dem Gesetz im öffentlich-rechtlichen Bereich, müssen weiterhin erfüllt sein. Und das ist ganz klar, ich wiederhole mich, aber es ist wirklich so wichtig, dass das in der Verantwortung der Spitäler liegt.
Das ist so, die Verantwortung ist so das Hauptthema, oder? Dass man eigentlich mit der Auslagerung die Verantwortung nicht kann mit auslagern, sondern dass man die eben bei sich behaltet als öffentliches Organ oder eben jetzt im konkreten Fall als Spital. Das ist sicher das wichtigste Thema. Es ist aber auch wie bei allen technologischen Entwicklungen, die wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen haben und so auch ein bisschen als Treiber im Datenschutzbereich natürlich uns eben beschäftigen und alle Datenbearbeitenden in dem Sinn beschäftigen. Die Technologie ist immer gut nutzbar. Also da braucht es immer ein paar juristische Überlegungen natürlich, aber auch ein paar technische, organisatorische Massnahmen. Und da ist immer sehr viel möglich. Also es lohnt sich da eben nicht die erste beste Lösung anzugehen und zu denken, das Produkt muss es jetzt ganz genau sein, sondern eben auch ein bisschen überlegen, was gibt es für verschiedene Produkte, wo die Anforderungen, die ich als öffentliche Institution jetzt hier zum Beispiel habe, können erfüllen. Und da gibt es immer sehr viele Varianten, sehr viele Möglichkeiten, wo es sich eben lohnt, das ein bisschen genauer anzuschauen. Danke, Susan, für den spannenden Austausch zum Thema Gesundheitsbereich und Datenschutz.
Danke vielmals, sehr gerne.
Danke an Zuhörerinnen und Zuhörer und bis zum nächsten Mal, wenn es heisst Datenschutzrelevant, der Zürcher Datenschutztalk.